Ihr hört Schnurre und Maus, den Podcast mit
Isa und Madeline.
Hallo?
Hi, Schnurre.
Na, wie geht es dir?
Ja, ganz gut, ganz gut. Ich habe gleich einen Zahnarzttermin vor mir, mal wieder, und genieße so lange noch meine Zeit.
Ach, wir telefonieren auch wie immer, wenn du entweder vorher oder danach einen hattest.
Ja, dafür, wenn ich jetzt heute dann den Termin hinter mir habe, ist es eigentlich so, was das Gesundheitliche angeht, erstmal das Projekt abgeschlossen.
Ja, dann geht meins los ab dem 27.
Das ist nächste Woche, ne?
Genau.
Ja, Schnurre, erzähl du mir, hast du die Doku über toxische Männlichkeit geschaut, über die wir am Wochenende gesprochen haben?
Ich habe es leider nicht geschafft, muss ich gestehen. Aber ich werde sie mir angucken, definitiv. Das ist ja auch gerade irgendwie sehr präsent in den Medien, das Thema toxische Männlichkeit. Und deswegen will ich...
Ja, ist das so? Ich hatte das gar nicht mitgekriegt, bevor mir das auf Netflix vorgeschlagen wurde.
Ja doch, also auf den Social-Media-Plattformen höre ich immer mehr davon, dass viele darüber diskutieren, über das Thema.
Also es gibt ja jetzt anscheinend so eine Subkultur und die heißt Manosphere. Und da soll es wohl irgendwie darum gehen, ja, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, ein Bild von Männlichkeit zu zeichnen, das Frauen von Männern haben, sondern was die irgendwie selber von sich haben. Und ich finde das einfach so verrückt in unserer Gesellschaft, gerade so in der Social-Media-Gesellschaft, dass viele junge Frauen sich so geben, wie sie denken, dass Männer das gut finden und dass die Männer zwar auch denken, dass sie sich so optimieren, wie Frauen das gut finden, aber das ist wirklich nicht so.
Anstatt jeder einfach so ist, wie er ist, ne? Also, ich bin mal ganz ehrlich, wenn man sich jetzt dem anderen Geschlecht anpasst, ne, was ich ja auch eine lange Zeit gemacht habe, ich will mich da nicht von freisprechen. Aber jetzt so, wo ich so älter bin, denke ich mir die ganze Zeit so, ey, warum hast du dich so krumm gemacht? Die Hälfte meines Lebens wollte ich Männern gefallen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass Männer jetzt auch noch damit, also was heißt auch noch, die haben es wahrscheinlich auch schon jahrelang gemacht, aber dass es jetzt nur noch darum geht, dem anderen Geschlecht zu gefallen und so zu sein, wie das andere Geschlecht denkt, man sein sollte. Also ich weiß nicht.
Ich finde, das sind zwei sehr große Themenbereiche, die da aufeinander clashen und die das gar nicht sollten. Also in dieser Doku, da hat man dann auch schon mal so junge OnlyFans-Inhaltserschafferinnen mit interviewt, die dann irgendwie diese wirklich toxischen, ja, ich will gar nicht sagen männlichen Influencer. Tja, wie können wir dafür also ein besseres Wort finden? Weil männlich ist das überhaupt nicht. Ja, also diese Jungs und diese Jungs finden, dass diese Mädchen würdelos sind und die Mädchen sagen, ihnen ist das egal. Hauptsache, sie machen Kohle mit ihrem Aussehen und ihrem Body und irgendwie würdigen sowohl, finde ich, jetzt bin ich wieder gespannt, wie du das siehst. Ich finde aber, die Frauen würdigen sich auch irgendwie selber herab. Und die Männer machen das dann auch nochmal. Und am Ende geht es dann bei Social Media, in dieser Bubble, in der die sind, nur noch darum, um Profit. Also Menschlichkeit ist völlig außen vor, Individualität ist außen vor, Würde, habe ich das schon gesagt? Also ich fand das wirklich, ich habe ganz oft mich dabei erwischt, wie ich den Kopf geschüttelt habe, während ich das schaute, weil ich einfach nichts von dem fassen konnte, was die da treiben. Und ich fand das wichtig auch, trotzdem das zu Ende zu schauen, weil das ist ja auch eine Welt, mit der unsere Kinder wohl oder übel mal in Berührung kommen werden. Und das muss man ja wissen, dass es sowas Krankes gibt.
Aber was ist denn für dich würdelos?
Es ist doch schade oder traurig, dass diese jungen Frauen denken, dass der einzige Weg, wie sie Aufmerksamkeit und Fame und Geld bekommen, ist, ihren Körper zu verkaufen. Das finde ich schon sehr schade. Ich habe nichts dagegen, wenn man sich jetzt mal an einem Tag wirklich wohlfühlt und sagt, weißt du was, ich pfeife drauf, ich poste heute auf meiner ganz normalen Seite mal ein Bikini-Foto, weil ich habe mich gut ernährt und viel Sport gemacht, ich bin jetzt stolz auf meinen Körper. Das kann ich verstehen, das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber dass man sich selber darauf so reduziert, das finde ich schon traurig.
Ja, man weiß ja nicht, ob die sich in ihrem Körper wohlfühlen oder nicht, also... Das sieht man ja auf den Bildern meistens nicht so gestellt, wie sie sind.
Also so wie ich es verstanden habe, kann man inzwischen auf OnlyFans auch so kleine Pornos drehen, ne? Ich glaube nicht, dass irgendeine Frau, die sich in ihrem Körper unwohl fühlt, das machen würde.
Also ich finde es viel würdeloser, dieses, oh, da gab es einen ganz großen Skandal um diesen Streamer, der da so eine Agentur eröffnet hat, wo du die Telefonnummer von Influencerinnen, oder nicht Influencerinnen, sondern OnlyFans-Darstellerinnen, sagen wir mal so, bekommen konntest, mit denen WhatsAppen konntest, also es wurde dir vorgeheuchelt. Aber am anderen Ende saß dann halt jemand, der den Männern hauptsächlich dann Dinge geschrieben hat, die sie lesen wollten und denen so dieses Girlfriend-Experience verkauft haben. Also das finde ich viel schlimmer, dass die Frauen da mitmachen und wirklich so krass die Zuschauer anlügen oder ihre Follower anlügen und so tun, als werden die da am anderen Ende sein und dann schreibt der Mann eigentlich auch mit einem anderen Mann, der so tut, als wäre er jetzt diese OnlyFans-Darsteller.
Echt, das finde ich super.
Nee.
Finde ich super, Schnur, ganz ehrlich. Also ich finde Leute, die solchen Leuten folgen und also ich sag mal, jemand, der in unserer Welt war es ja, wie heißt die, Gina Wild. Hieß die so? Lisa Wild? Gina Wild?
Gina
Wild. Denn nochmal? Gina Wild, so. Ja, wenn jetzt wir mit sowas aufwuchsen und dann gab es eine Telefon-Sex-Hotline oder eine SMS-Hotline, sagen wir mal, oder eine Teletext-Gruppe, wo einem suggeriert wurde, dass man mit solchen Frauen schreibt, dann interessiert das doch den Endverbraucher am anderen Ende nicht wirklich, ob die das ist. Das ist ja nur eine Fantasie. Das finde ich zum Beispiel viel besser als Webcam-Sex.
Das sind ja hauptsächlich, sind wir mal ehrlich, also die Männer, die das mitmachen, die glauben ja wirklich daran, dass am anderen Ende jemand sitzt, mit dem die schreiben. Und das geht ja so weit, dass es über das Schreiben hinausgeht. Dann schreibt halt der Lügner, sage ich jetzt mal.
Darsteller?
Nee, der den Darsteller darstellt, schreibt dem Mann. Ja, ich bin gerade in Geldnot, kannst du mir mal 2000 Euro überweisen? Dann geht's immer weiter.
Ach so, ja, so läuft das?
Und dafür kriegen die dann halt irgendwie ein freizügiges Bild.
Naja, aber ich sag mal, wenn beide Seiten mit dem Outcome einverstanden sind, ist doch egal.
Ich weiß nicht.
Ich sag mal, es wurde für die Dienstleistung ja bezahlt, die Dienstleistung wurde erbracht. Beide happy. Finde ich auf jeden Fall besser als Menschenhandel, Vergewaltigung, Pädophilie, all diese kranken Sachen.
Ja, aber doch nicht auf OnlyFans, oder?
Bestimmt, Schnur. Also in der Doku wurde das auch kurz angesprochen, dass welche von diesen, ich sag das jetzt wirklich in fetten Gänsefüßchen, Männer-Influencern auch in Menschenhandel verstrickt sind.
Oh Gott, das macht mich jetzt aber sprachlos.
Ja, also Schnur, das ist wirklich, und weißt du, es gibt ja so Leute, ne, die wirklich das verkörpern, dass es ihnen egal ist, was die anderen denken. Und das ist ja bis zu einer gewissen Weise irgendwo noch ganz putzig, ne? So kleine Rebellen. Aber Leute, die wirklich so kranke, giftige Sachen verbreiten und das auch an junge, beeinflussbare Menschen, es tut mir leid, aber die gehören für mich nicht ins Internet. Wirklich nicht. Ich finde, die sollten keine Plattform bekommen. Und das, finde ich, ist echt ein ganz, ganz großes Problem. Ich dachte immer, die Inhaltslosigkeit wäre ein Problem. So Leute, die halt ne, sich eben nur auf ihr Aussehen reduzieren und eigentlich keinen geraden Satz schreiben können. Aber es ist ja noch viel schlimmer, wenn du junge, beeinflussbare Menschen oder einsame, beeinflussbare Menschen also mit deinem vergiftest. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wirklich. Ich wünsche mir wirklich da einen riesen Rückschritt. Ja, also was die wirklich, die haben dann da wirklich auch, der Dokumentarfilmer, der das gefilmt hat, der hat dann auch wirklich zwischendurch gezeigt, wie so junge Jungs, ich sag mal so zwischen 15 oder 14 und 17, wenn die dann diese Typen auf der Straße da zufällig treffen, wie die sich freuen und du bist der Beste, du bist so cool, wo ich mir denke, da bin ich richtig froh, dass du und ich da bei unseren Kindern wirklich immer mal nachfragen und abhören und schauen, was konsumieren die? Und das möchte ich auch nicht verlieren, weil wenn ich mir vorstelle, Nikolai hat irgendwann mal einen Computer in seinem Zimmer und beschäftigt sich mit solchen Typen, da wäre ich wirklich, also entsetzt.
Also sind die schon so Idole oder was?
Ja, ja, ja. Und der sagt dann auch, der Typ, ja, ich bin halt homophob und sexistisch und rassistisch. Ist mir doch egal. Wenn ihr das nicht mögt, müsst ihr ja meine Inhalte nicht gucken. Und ja, wenn 13-Jährige meine Inhalte gucken, tja, Pech, für die mache ich das nicht. Wenn die es trotzdem gucken, ist das die Schuld der Eltern und nicht meine. Wo ich mir denke, wenn du doch weißt, dass du für so junge Menschen ein Idol bist, dann hast du eine Verantwortung, finde ich. Ich finde, man hat eine Verantwortung seiner Leserschaft gegenüber.
Ja.
Findest du das?
Doch,
nicht?
Auf jeden Fall. Aber das erinnert mich so ein bisschen an die Rap-Szene und Hip-Hop-Szene in den 90ern und auch 2000ern.
Stimmt. Hast du recht, Schnurre.
Die ja ähnlich agiert haben, gerade was so Frauenfeindlichkeit und homophobe Dinge angeht. Daran erinnert mich das wieder. Wahrscheinlich gibt es in jeder Generation, sage ich mal, die sich cool finden, so zu sein. Also.
Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Und ich finde es auch interessant, wenn du das jetzt so sagst, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, seit Menschengedenken hat man wahrscheinlich schon gesagt, früher war alles besser. Selbst das Früher, wo wir heute sagen, Aristoteles, die haben wahrscheinlich schon gesagt, ach ja, jetzt ist es 600 vor Christus. Ah ja, gut, den kannten sie ja nicht. Jetzt ist es, keine Ahnung, das Menschengedenken, Jahr 122. Mensch, vor 100 Jahren, da war alles besser.
Ja.
Als wir noch in Höhlen gelebt haben, da war noch die Welt in Ordnung.
Da haben Frauen noch in der Höhle gehockt und Pflanzen gesammelt.
Ja, überleg mal. Überleg mal, also auch wenn ich jetzt meine historischen Romane lese, da ist dann auch öfter mal so die Rede, jetzt bin ich zum Beispiel gerade so im 15. Jahrhundert, so 1460 oder so, und da fing es wohl an, dass die Leibeigenschaft, lustig übrigens in dem Zusammenhang der Begriff, aus der Mode kam und die Bauern wirklich, ja, also ihre eigene Scholle bestellt haben und nicht mehr eben alles ihrem Lehnsherrn abgeben muss. Und selbst da haben dann schon die Leute gesagt, ach ja, früher war alles besser, als das noch unsere Sklaven waren, unsere Leibeigenen und als die noch keine Rechte hatten. Wenn man sich das halt heute mal überlegt, weißt du, jedes Jahrhundert hat gesagt, früher war alles besser.
Ja, weil jeder so seine eigene Zeit als die beste empfindet, glaube ich.
Aber meinst du, also ich muss jetzt sagen, da bin ich immer noch bei, unsere Zeit war toll. Und ich muss sogar sagen, also Handys kamen ja bei mir erst so auf, als ich so 15, 16 war. Das war auch ganz spannend. Aber es war auch völlig in Ordnung, vorher nur mit einem Festnetztelefon.
Ja, durch, da sind wir wieder beim Internet. Lässt sich halt auch schnell so ein Unfug verbreiten, wie diese jungen Männer, die da stolz drauf sind, frauenfeindlich, homophob und rassistisch zu sein.
Ganz schlimm, wirklich ganz, ganz schrecklich. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, was ist das, dass die Leute, die jungen Leute heutzutage, also ich meine, aufs schnelle Geld war wahrscheinlich auch schon immer die Menschheit aus. Aber dieses den Körper verkaufen, ich habe halt so das Gefühl, so der Anstand, weißt du, alle wollen sich so kleiden wie Old Money und gucken sich auf Pinterest an irgendwelche Old Money Pins und Bilder, weißt du, wollen sich alle schick anziehen, aber die Würde, die Manieren, das geht irgendwie flöten, das ist dann nicht so wichtig. So außen hui und innen fui.
Wie im Barock.
Das stimmt, Schnur, aber man muss ja nun wirklich sagen, dieses, weißt du, das ist bestimmt irgendwo auch ein Beruf, für den man berufen sein sollte, ne? Ich sag mal, eine Prostituierte zu sein. Es gibt bestimmt Menschen, die sich genau da aufgehoben fühlen. Es gibt aber auch genug Menschen, die da ganz unfreiwillig gelandet sind und ich verstehe einfach nicht, dass dieses Türchen für ganz viele junge Menschen so ein Spalt weit aufgemacht wurde, so mal gucken, wer durchgeht und wie viele sich dann auch wirklich dafür entscheiden.
Ja, aber das Problem, oder was heißt das Problem bei OnlyFans ist ja so, dass tatsächlich nur, glaube ich, 1% richtig Geld machen mit OnlyFans und ganz viele Frauen das versuchen, aber gar nicht die Reichweite haben oder jetzt nicht unbedingt der Typ ist, den sich viele Männer anschauen und so weiter und so fort. Das sind ja nicht alle Frauen, die auf OnlyFans richtig das große Geld machen. Manche ackern sich da wirklich ein, sage ich jetzt mal, ab um vielleicht so von 2000 Euro zu leben, während 1% da Millionen für macht. Ich finde, jede Frau sollte das selbst entscheiden dürfen, freiwillig, dann ist das für mich okay, weil was sie mit ihrem Körper macht, ist ihre Sache. Aber ich finde tatsächlich, dass der Zugang zu OnlyFans schärfer kontrolliert werden sollte.
Ich denke, dass man den jungen Menschen vielleicht auch mal mehr Möglichkeiten aufzeigen sollte im Leben, wie man auch anders Geld verdient und Respekt. Und ich meine, wer bin ich zu reden, ne? Ich meine, ich wurde jetzt jahrelang in die Sekretärinnen-Schiene geschoben, obwohl das ja eigentlich weder meine Berufsbezeichnung noch mein Lehrberuf ist und habe damit auch keinen Respekt mir erarbeitet, obwohl es eigentlich richtig wäre. Aber ich habe nie, also auch nicht bei meiner Flausen im Kopf Zeit, weder eine Goldgräberin zu sein, noch so etwas, noch Socken verkaufen. Also all diese Optionen, in Anführungszeichen, die wären für mich einfach nie in Frage gekommen. Und ich verstehe nicht so richtig, warum das heutzutage so normalisiert wird, weißt du?
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt dieses zu seinem Körper stehen auch viele Frauen, jetzt vielleicht junge Frauen, schon in sich haben, Selbstbewusstsein und das nach. Es gibt ja zum Beispiel diese Sängerin, Iki Mel heißt die, das ist eine Rapperin, der ihre Texte, da schlackern dir die Ohren, Maddie. Die steht halbnackt auf der Bühne mit halterlosen Strümpfen.
Nee, oh nee, nee. Nee, weißt du, und das käme in meiner Robo-Maus-Stadt nicht, also käme nicht in die Tüte. Da wird schöne Kirchenmusik gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen tolerant. Solange ich das Gefühl habe, die Frauen machen das wirklich, weil sie es wollen, ist es wirklich für mich in Ordnung.
Ja, aber Schnur, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir auch letzte Woche schon mal hatten, ne? Wenn sich junge Mädchen besonders freizügig kleiden versus wenn Frauen in deinem und meinem Alter das tun würden. Die einen machen das für Aufmerksamkeit, rebellisch sein und ne, bei Männern landen. Die andere Gruppe macht es vielleicht zu einem kleinen Teil, weil sie sich so wirklich am wohlsten fühlt. Wobei ich es wirklich, also selbst wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, ist doch, weißt du, so ein bisschen Überraschung beim Auspacken für das Gegenüber sollte man vielleicht doch aufbewahren, oder? Also, weiß ich nicht.
Ich denke, dass es vielen dabei ums Geld geht. Dass sie denken, oh, OnlyFans, da kann ich mein schnelles Geld verdienen und die das deswegen machen. Das wird einem ja auch vorgegaukelt. Es wird einem vorgegaukelt, mach einen Account bei OnlyFans und du kannst reich werden. Ist aber nicht so. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen OnlyFans-Account aufmachen würde, ja gut, es gibt bestimmt die Sparte Männer, die auf meinen Figurtyp Frau stehen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel keine Millionen machen, wie jetzt.
Wer weiß, Schnurre, das weißt du doch gar nicht.
Ja, nee, also ich denke mal, dass viele das tatsächlich wegen des Geldes machen. Und wenn beides so zusammenkommt, ich finde, sollen sie machen. Jeder so, wie er möchte, solange keiner dazu gezwungen wird.
Naja, also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt deine Familie sagt und dein Freund sagt und dein Kind auch noch irgendwie da ist, das sind so Faktoren, ja, also ganz ehrlich, klar kann man dann von dem Geld schön in Urlaub fahren und sich was Schönes kaufen. Trotzdem wird dein Kind dann in der Schule angesprochen. Hey, ich habe deine Mutter gestern oben ohne auf OnlyFans gesehen. Also sorry, aber diese Demütigung würde ich meinem Kind um jeden Preis ersparen wollen.
Also wenn jetzt einer meiner Söhne, ne, ankommen würde und mir sagen würde, ich habe deine beste Freundin auf OnlyFans gefunden. Da würden die aber Ärger kriegen, weil die sind viel zu jung dafür. Welches Elternteil lässt denn zu, dass jetzt unter 16 da auf OnlyFans geht? Deswegen sage ich ja,
Schnur, die Einschränkung, ich glaube, dass viele Eltern gehen A, gar nicht davon aus und dann passiert es trotzdem. Ne? Wir wissen ja auch schon von Kindern im Alter unserer Kinder, also zwischen 10 und 13, die schon gewaped haben, bestimmt auch schon probiert haben zu rauchen, die irgendwelche Schmuddelfilmchen sich schon angeguckt haben. Also Entschuldigung, ich kann nur noch mal sagen, ich habe mit 14 Barbie gespielt noch und war damit happy. Und es hat völlig gereicht, mit 15 dann solche Dinge auszuprobieren. Also nicht rauchen und vapen, ne? Sowas gab es schon mal gar nicht. Aber ich meine so der erste Kuss und sich dann mal die Haare färben und sowas wäre mir vorher auch nie eingefallen. Und ich sage auch Niki immer, genieße es, dass du ein Kind bist. Das ist schnell genug vorbei und du kriegst das nie wieder. Ja, also...
Ich bin auch froh, dass wir keine Töchter haben. Da würde ich mir mehr Sorgen machen.
Also ich fände das... Ja, ich weiß nicht, nur, also ich fände das schon irgendwie auch schön, aber ich glaube, dass Mädchen in der Pubertät, also ich sag mal, viel schwieriger zu handhaben sind als Jungs, kann ich mir vorstellen. Weil Mädchen ja auch frühreifer sind, das hat mir jetzt auch nochmal jemand an der Schule meines Kindes bestätigt. Mädchen sind halt frühreifer, ne? Das ist ja auch biologisch so, dass das Gehirn von Mädchen schon vor 20, glaube ich, ausgeprägt ist und das von Jungs erst mit 25. Und wenn du mal zurück überlegst, die Jungs, die jetzt also noch unter 25 sind, ne? Das war immer schwierig. Weil die einfach noch große Kinder sind. Die sind wie so große Golden Retriever-Welpen, die mit tapsigen Pfoten, also, weißt du, den Schlamm ins Haus tragen.
Ja, also wenn ich an meine Pubertät zurückdenke, oh Gott, meine arme Mutter.
Ja.
Also da, also ich wäre nicht gern die Mutter von mir selbst gewesen zu dieser Zeit.
Ja, also ich war, glaube ich, sehr pflegeleicht, meine Schwester dagegen überhaupt nicht. Da steckst du ja dann bei der Genlotterie auch nicht drin. Also ich bin schon sehr, sehr happy so mit meinem Fuchs, wie es ist. Und er bietet mir einen Blumenstrauß an Themen, sodass mir nie langweilig wird. Ich brauch das nicht. Ich habe genug Glück und Herausforderung mit dem einen, den ich habe.
Ja, schön. Apropos ja. Blumenstrauß. Ich muss mir heute unbedingt mal noch einen schönen Frühlingsstrauß kaufen. Ich beschenke mich heute selbst.
Ja, sehr gute Idee, Schnur. Ich habe mir tatsächlich auch für morgen den Liefersupermarkt bestellt. Da habe ich auch ein Sträußchen Tulpen eingepackt. Allerdings für eine Praxis, wo wir diese Woche hingehen und wo letzte Woche ich keine Ausfallgebühr zahlen musste, freundlicherweise. Und das fand ich so nett, dass ich dachte, ich werde mal ein paar Blümchen mitbringen als Dankeschön.
Das mag ich. Was sind dir eigentlich so die liebsten Geschenke? Wie kann man dir eine Freude machen?
Also ich muss sagen, mein Freund liebt es, mir Dinge zu schenken. Das ist für ihn so, also eine der Sprachen der Liebe, die er spricht. Und was finde ich da am schönsten? Ich finde es am schönsten, wenn er mir was schenkt, wo ich weiß, er hat mir sehr aufmerksam zugehört, weil ich würde nie zu ihm sagen, ich wünsche mir das und das. Niemals. Ich habe ja einen erlesenen Geschmack. Und ich finde immer, dann kriege ich lieber gar nichts als sowas von der Tankstelle, weißt du? Also, ja, ja, es ist so, Schnurre, ich meine das ja auch nicht böse, ne? Aber da habe ich zum Beispiel, bekomme ich lieber einen schönen Pullover geschenkt als drei, weißt du, die man so, ich sage jetzt nicht vom Wühltisch, aber so Fast-Fashion-Artikel. Ich mag Geschenke mit Substanz und einem Wert für lange Zeit. Das kann auch ein Liebesbrief sein. Da steckt auch Qualität und Nachhaltigkeit und Gedanke dahinter. Es geht mir jetzt nicht darum, dass das Geschenk besonders teuer sein muss. Aber zum Beispiel, wenn er jetzt oft im Flohmarkt irgendwie eine coole alte Lampe aus den 60ern finden würde, da würde ich mich tausendmal mehr drüber freuen, als über eine bestellte von Ikea. Weißt du?
Mhm.
Halt so, dass das Geschenk halt repräsentiert, ich kenne dich, ich weiß genau, was du schätzt und was du magst, für was du dich interessierst und das möchte ich dir mit dem Geschenk zeigen. Und da muss ich aber auch wirklich sagen, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren, er hat immer ganz viele Ideen und ist da kreativ und liebevoll und macht mir noch kleine Sticker auf das Geschenkpapier mit drauf und ja, also... Da habe ich wirklich gar keine Beschwerden. Und du, Schnurre?
Das kommt halt drauf an, wer mich beschenkt, ne? Also am liebsten Zeit, auf jeden Fall, und Erinnerungen. Solche Geschenke, also...
Schnurre, jetzt reden wir mal von was Substanziellem, natürlich Zeit, aber...
Von was jetzt so Materiellen, okay.
Ja.
Von was Materiellen, womit kann man mir da eine Freude machen? Ja, halt auch, wenn man sich mit mir beschäftigt, ne? Wenn man weiß, was ich gerne mag. Also ich möchte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie zwei Romane geschenkt bekommen, wo mich der Inhalt überhaupt nicht interessiert, ne? Ich hatte da meine Freundin, die hat zu ihrem Geburtstag 2 Romane geschenkt bekommen. Die hat sich da auch gar nicht drüber gefreut. Und so wird es mir, glaube ich, auch gehen. Oder wenn mir jemand Socken schenkt.
Socken sind ein cooles Geschenk. So ein paar schöne Falke-Söckchen hätte ich nichts dagegen.
Nee, also keine Ahnung.
Jetzt. Aber Socken sind sowas nur, was man sich selber schon ungerne kauft. Und wenn du dann wirklich mal ein paar feine Socken hast, glaub schon, das ist was, was man jeden Tag braucht. Finde ich schon eine coole Sache.
Nee, also ich weiß nicht. Jetzt gut, wenn ich immer frösteln würde, dann schon, ja.
Also ich habe angefangen, mich sehr für Schmuck zu interessieren. Ich war mein Leben lang dankbar, dass mich das nicht so interessiert, weil das nämlich ein ganz teurer Spaß ist. Aber ich merke, dass es mich doch immer mehr fasziniert, weil das einfach auch eine Erweiterung vom Thema Kleidung und Mode ist. So mit kleinen, tollen Accessoires so ein Outfit nochmal, weißt du, so den letzten Schliff zu verpassen. Das finde ich, also, ich meine, ich bin ja im Moment sowieso wieder sehr auf meinem Online-Mode-Durchforsten- und Shopping-Trip, weil mich das einfach so glücklich macht. Und da habe ich jetzt schon, aber auch da würde ich natürlich niemals zu meinem Freund sagen, ich habe hier ein paar schöne Ohrringe gesehen, nur dass du es weißt. Ich habe ja auch eine sehr schöne Uhr, die habe auch ich mir selber gekauft und nicht zu ihm gesagt, irgendwann will ich, dass du mir mal sowas schenkst. Weißt du?
Wobei, eine Uhr, doch, das finde ich als Geschenk ganz toll. Ich habe ja von meiner Mutter mein Leben lang immer Uhren geschenkt bekommen, die ich leider immer verloren habe. Aber jetzt habe ich 2 von ihr und die halte ich immer in Ehren. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, ja.
Ja, finde ich zum Beispiel als Erbstück auch total schön. Aber auch da bin ich wieder so, ne, wenn dann richtig, also ob man jetzt sagt, guck mal Schatz, da ist eine Uhr, die kostet, sagen wir mal, 150 €, oder da ist eine Uhr, die kostet 7.000 €, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es, finde ich, schon Grenzen, dass du dann bei der einen oder der anderen sagst, irgendwann will ich mal, dass du mir sowas schenkst, weißt du?
Ja. Wobei es auch viele Männer gibt, die das dann einfach machen, ne? Da, du erwähnst nur kurz, oh, das finde ich schön und dann...
Ja. Ja, also ich habe zum Beispiel zu Weihnachten so ein kleines Minitäschchen geschenkt bekommen, unter anderem, wo ich weiß, dass er die ganz lächerlich findet. Aber Frauen sind halt so, ne? So, je kleiner die Tasche, desto süßer. Das ist, also ich habe mich da sehr drüber gefreut, vor allem, weil ich halt weiß, dass er sie eigentlich... völlig unnötig findet, da passt nur ein Handy rein. Also ich glaube, ein Handy und ein Lippenstift passt nicht rein.
Okay, dann weiß ja. Ich, welche Tasche du meinst.
Ja, aber die ist so süß. Ich freue mich einfach so darüber, dass er sich gedacht hat, ach komm, ich weiß, dass sie sich riesig freuen wird. Ich finde, das ist zwar Quatsch, vor allem, wenn wir zusammen ausgehen, findet er es natürlich ganz gut, wenn ich... ne, unsere Portemonnaies nehme und beide Telefone, damit alles an einem Platz ist. Das ist mit diesem Taschenbaby auf keinen Fall möglich. Also da muss er dann seine Hosentaschen selbst ausbeulen. Ja, aber ich finde halt, ne, man, also zum Beispiel, er ist andersrum so jemand, wo du so denkst, ja, die Person hat halt eigentlich alles. Und da, finde ich, muss man dann erst recht, also dann schenkt man lieber gar nichts. Und einfach nur Zeit und eine schöne Karte und eine Unternehmung, als, weißt du, als zu überlegen, ach, und wenn ich jetzt ein besonders teures Duschgel nehme, ja, dann ist es immer noch nur ein Duschgel, weißt du?
Ist das die einzige, oder ist es überhaupt seine Sprache der Liebe? Es gibt ja irgendwie 5, ne?
Es gibt 5, Schnurre, ich muss googeln, welche, aber ich würde sagen, bei uns ist es Berührung, also so körperliche Nähe. Für ihn ist es Geschenke und für mich ist es auch Zeit, weil er halt wenig Zeit hat und er räumt die dann für mich ein und auch für mein Kind. Warte, ich guck mal, welches es noch gibt. 5 Sprachen der Liebe. Welche? So, Lob und Anerkennung sind wir beide nicht. Zweisamkeit, ja. Geschenke, ja. Hilfsbereitschaft, ja. Zärtlichkeit, Körperkontakt, ja.
Lob und Anerkennung nicht?
Nee, also ich muss sagen, er hat von dem, was ich leiste, einfach keine Ahnung. Wie soll sich ein Geschäftsmann in das Mindset einer alleinerziehenden Mutter reinversetzen, die Vollzeit arbeitet und einen Haushalt führt. Also klar kann er sagen, und das sagt er auch oft, er ist stolz auf mich und findet das toll, wie ich es schaffe. Aber wirklich wissen, wie das ist, weiß er nicht. Das ist wie eine Hebamme, die dir sagt, das haben sie super gemacht mit der Geburt, die selber noch nie ein Kind gekriegt hat. Weißt du? Und andersrum kann ich mich auch nicht in seine Welt richtig versetzen. Jemand, der sich noch nie um ein Kind kümmern musste und um ein Neugeborenes und der sich noch nie um den Haushalt kümmern musste und dessen Hauptsorge eigentlich nur, in Anführungszeichen, das Geschäft ist, weißt du, klar kann auch ich sagen, ne, du kannst stolz auf dich sein und du machst das toll mit deinen Mitarbeitern, keine Ahnung. Aber ich glaube, so jemanden wirklich zu loben und anzuerkennen, da musst du dich auch irgendwie reinversetzen können, oder?
Ja, aber ich sag mal, als Sprache der Liebe, also mir ist das extrem wichtig. Mir ist wichtig, dass mein Partner mir Komplimente macht, anerkennt, was ich tue, mir den Respekt und die Wertschätzung toll zollt.
Ja, das haben wir beide so. Auf jeden Fall.
Also das ist definitiv die Sprache der Liebe für mich, wo ich sage.
Das andere alles nicht, Schnur? Ich lese nochmal vor. Also Lob und Anerkennung bedeutet auch, Liebe durch Komplimente, verbale Wertschätzung, Ermutigung oder Liebesbriefe. Check.
Ja.
Zweisamkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit, gemeinsame Aktivitäten, tiefe Gespräche und bewusste Zeit füreinander. Jawohl. Bei dir?
Also ja, sicherlich tut das mal gut, aber das brauche ich nicht die ganze Zeit. Also ist jetzt für mich kein Liebesbeweis, so viel Zweisamkeit zu haben, wenn das passiert schon, ja. Aber dann ist Lob und Anerkennung noch immer darüber hinaus.
Okay. Geschenke?
Wenn die von Herzen kommen, auf jeden Fall. Das für mich auch.
Hilfsbereitschaft?
Oh, so.
Taten statt Worte, Unterstützung im Alltag, lästige Aufgaben abnehmen oder proaktiv helfen?
Auf jeden Fall. Check. Also das ist so 100%. Mhm. Das kommt sogar noch vor Zweisamkeit und Geschenke. Also Lob, Anerkennung, Hilfsbereitschaft. Wenn ich merke, mein Partner unterstützt mich im Haushalt oder überhaupt so das gemeinsame Leben zu tragen, hatte ich ja bisher leider noch nicht. Die Männer, die ich hatte, waren immer sehr bequem und faul. Aber das wäre für mich so ein Beweis von Liebe, weil ich mache das ja auch. Also auf mich kann man sich ja auch immer 100% verlassen und ich helfe auch.
Und was ist mit Physical Touch? Körperliche Nähe? Muss ich sagen, wird mir tatsächlich mit der wenigen Zeit, die wir haben, immer wichtiger. Ich habe das jetzt gemerkt. Er war jetzt eine Weile weg und muss jetzt nochmal weg. Und so in der Zwischenzeit, dann brauche ich wirklich diese körperliche Nähe, um die geistige Nähe zu haben. Weißt du, wenn du sowieso räumlich schon viel getrennt bist, dann schafft das für mich absolut, und das habe ich früher, glaube ich, nicht so empfunden, auch geistige Nähe, wenn man, weißt du, wenn man diese körperliche Nähe hat. War jetzt mir ganz wichtig bei diesem Zwischenstopp.
Nee. Also dann überwiegt immer noch Lob, Anerkennung und Hilfsbereitschaft. Also Zärtlichkeiten, ja, finde ich gut, aber das ist jetzt nicht meine Sprache der Liebe.
Okay, ich frage jetzt mal gerade die KI, ob es sein kann, dass man alle Sprachen gemeinsam spricht, weißt du?
Wahrscheinlich, denke schon.
Weil ich das Konzept des Buches so verstehe, dass Leute halt unterschiedliche Sprachen sprechen und sich dann verständigen sollen. So, jetzt warte mal, was sagt die KI? Es ist absolut möglich und sogar ziemlich normal, dass man alle Sprachen mit seinem Partner spricht. Situationsabhängig, je nach Lebenslage, kann eine andere Sprache wichtiger werden. Geben versus Empfang. Oft unterscheiden wir uns darin, wie wir Liebe zeigen und wie wir sie am liebsten empfangen. Ihr könntet zum Beispiel gerne Geschenke machen, aber selbst eher Bestätigung durch Worte brauchen. Finde ich sehr interessant.
Ja, finde ich auch. Ich hatte irgendwie immer bisher nur Männer, die Zärtlichkeit als Sprache der Liebe hatten.
Okay.
Ja.
Und die anderen Sachen gar nicht?
Weniger.
Weniger, okay. Also du hattest noch nie, dass jemand Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft...
Selten. Also stattdessen wurde ich doch immer sehr... Ich weiß nicht, warum ich auf diesen Typen Mann stehe, aber ich wurde immer sehr klein geredet und meine Fehler wurden mir vorgehalten und Kompliment.
Standest du auf Bad Boys Schnurre oder warst du einsam und hast kein richtiges Casting gemacht?
Beides.
Okay.
Mhm. Beides würde ich sagen.
Ich meine, am Ende ist es ja, wo die Liebe hinfällt, ne? Du weißt ja nicht, es ist immer eine Wundertüte, jemand Neues kennenzulernen. Ich muss zum Beispiel sagen, und das hast du mir ja auch schon oft bestätigt, dass mein Freund und ich miteinander und aneinander gewachsen sind. Und das müssen aber auch dann beide wollen. Und wenn immer nur einer wächst oder wenn immer einer wachsen will und der andere einen ständig runterreißt, das ist, ich fürchte, ganz oft so. Und ich glaube, dann kann man nicht glücklich werden. Beide nicht.
Ja, das sehe ich auch so.
Ich habe auch jetzt gehört, es gibt auch Leute, die keine gemeinsamen Entscheidungen treffen. Sondern dass es wirklich noch so 60er Jahre ist. Und das war bestimmt an den 60ern nicht so schön, dass eine Person alles entscheidet und die andere es einfach so mitmacht. Ist für mich auch keine Sprache der Liebe, weißt du?
Nee, für mich auch nicht. Also gerade so wichtige Entscheidungen, die beide auch beeinflussen, also wo beide,
ja,
da ja, muss sich einfach drüber unterhalten werden und da muss drüber gesprochen werden. Ja, definitiv. Ja.
Also sogar, wenn es um meinen Sohn geht, ne, klar, er ist weder der Stiefpapa, es geht einfach auch zeitlich nicht, als der Papa, aber trotzdem, wenn er mir so von außen seine Meinung sagt, er kriegt ja auch dann mit, ne, wenn ich deswegen mal gestresst bin oder wenn mein Kind mal irgendwie traurig ist oder besonders fröhlich, man kriegt ja schon als Partner von jemandem mit Kind einiges mit. Und dann finde ich schon, dass es auch wichtig ist, dass ich mir das anhöre. Es ist nicht so, dass einer von uns beiden dann den anderen mit seiner Meinung überfährt, aber man muss ja auch darüber sprechen können, wenn man zusammen ist. Oder? Oder würdest du, wenn du jetzt nochmal einen anderen Partner hättest, der eben auch nicht der leibliche Vater ist, würdest du sagen, alles, was die Kinder betrifft, geht dich nichts an?
Würde ich jetzt so nicht machen. Aber ich würde tatsächlich bei den Kindern dann natürlich den leiblichen Vater bei Entscheidungen eher mit einbeziehen als jetzt meinen neuen Partner. Einfach, weil es gerecht ist. Aber Meinung kann man sich ja immer anhören und Ratschläge sich auch holen. Ich meine, das ist ja okay.
Ich denke mal, wenn der Vater aber am Alltag, wie bei uns jetzt, er ist dann beteiligt, wenn ich jetzt im Chat irgendwas schreibe, aber sie sehen sich halt nur einmal die Woche, ne? Also weiß ich nicht, ich finde halt zum Beispiel nicht fair bei getrennten Paaren, ich meine, Kinder werden schnell zum Spielball, ich weiß, wie das ist, aber ich sag mal, man kann nicht zu seinem neuen Partner sagen, ne, hilf uns hier und gemeinsame Zeit da, aber mitreden darfst du nicht. Das ist so, finde ich, dann so ein Cherry-Picking, das kannst du dann auch nicht betreiben. Entweder der andere soll am Familienleben teilnehmen mit deinem Kind. Ich finde schon, dass er dann zumindest dir auch sagen darf, das hätte ich jetzt anders gemacht.
Ja.
Weißt du, das, finde ich, muss drin sein. Es kann nicht sein, dass man sagt, dazu hast du nichts zu sagen.
Nee, so meine ich das jetzt auch nicht. Aber jetzt so bei größeren Entscheidungen, ne, dann...
Ja, das weiß ich nur. Dass du das nicht so siehst, weiß ich. Aber ich beobachte das halt bei anderen Leuten, dass das da mal so vorkommen kann, ne?
Also ich sag mal so, wenn wir irgendwann mal getrennt sind, also auch räumlich, was ich mir sehr wünsche, dann wird er trotzdem bei allen wichtigen Entscheidungen, ist dann auf jeden Fall entscheidungsberechtigt. Weiß auch nicht, warum viele dann so den anderen ausklammern. Ich würde zum Beispiel auch nicht schön finden, wenn ich jetzt einen neuen Partner hätte und der würde sagen, deine Kinder sollen mich jetzt Vater nennen oder keine Ahnung. Wenn jetzt die Freundin vom Papa der Jungs sagen würde, die dürfen mich Mama nennen. Also selbst dieser Vorschlag wäre für mich jetzt schon komisch. Aber das kenne ich auch. Also da gab es auch jemand, der nicht der leibliche Vater ist und dann so gesagt hat, ja, ihr könnt ruhig Vater zu mir sagen. Ja.
Das ist merkwürdig. Aber Schnurr, kannst du dir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, also ein Partner, der schon Nachwuchs mit jemand anders hat, kommt für mich nicht in Frage?
Ja, definitiv. Da gibt es, glaube ich, einige, die dann auch so in so einen Konkurrenzkampf mit dem Kind treten, so was Aufmerksamkeit und so angeht.
Ich glaube, die wollen vielleicht auch diesen Patchwork-Stress nicht. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Bis hin zu den toxisch-männlichen Gründen, ne? So der Löwenvater frisst ja auch die Jungen des fremden Löwenvaters und so und nur der eigene Nachwuchs. Die Meinung gibt es ganz bestimmt auch.
Schrecklich.
Ja, aber ich habe öfter ist, glaube ich, kein Wort, aber häufiger im Leben auch schon mal gehört, dass es halt Männer gibt zum Beispiel, die das kategorisch ausschließen würden, eine alleinerziehende Mutter zu daten. Jetzt nicht in Bezug auf mich, aber auch das habe ich nicht nur einmal mitgekriegt.
Könntest du denn die Kinder von einer anderen Frau großziehen?
Was heißt großziehen? Da sind wir so, wenn die Mutter präsent im Leben ist, dann wäre ich ja nur eine, wie jetzt meine Patchwork-Mama sagen würde, Bonus-Mama. Aber ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich ziehe die groß. Sag mal, wenn du jetzt mit dem Vater zusammen bist, in der Regel leben die Kinder ja bei der Mutter. Oder es ist ein 50-50-Modell. Da muss man natürlich... Ich finde, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Kann ja sein, dass die eine schlimme Trennung hatten und das Patchworken gar nicht möglich ist. Das wäre für mich, glaube ich, schwieriger als Kinder, die am Anfang misstrauisch oder traumatisiert sind. Aber die Kommunikation zwischen den Elternteilen, die ist halt super wichtig, dass das funktioniert. Und dann wäre ich, glaube ich, wieder so die Glucke, die mit den Flügeln schlägt und versucht, für alle Frieden zu stiften und die sich wieder die Probleme aller anderen an den Hals zieht. Ich weiß nicht, ob das für mich so gesund wäre.
Ja, aber ich muss sagen, also wenn ich jetzt einen Mann mit Kind kennenlernen würde und mich verlieben würde, das wäre jetzt kein Ausschlusskriterium für mich, das Kind.
Ich glaube auch, dass das für Frauen eher okay ist als für Männer. Ich glaube, das ist wieder so ein Evolutionsding. Das meine ich jetzt nicht toxisch männlich, sondern ich glaube wirklich, Frauen sind halt mehr der mütterlich fürsorgliche Part und Männer, ne, sind jetzt für fremde Kinder, glaube ich, eher weniger offen.
Ja, schade eigentlich.
Es ist ja nicht sexistisch gemeint. Es ist ja nun mal einfach Evolutionsbiologie. Weißt du, das ist jetzt eine ganz neutrale Feststellung.
Ja.
Wobei es ja, ja doch, weißt du, das Ding ist ja auch, wenn die Kinder in der Regel bei der Mutter leben, kann ich schon irgendwie verstehen, dass dann eher Männer da Nein sagen, weil wenn das Kind ja in der Regel da ist, ist natürlich eine andere Freizeitmöglichkeit natürlich gegeben, ne? Ja, also sowas muss halt wachsen, ne? Als ich meinen Freund kennengelernt habe, war das gar nicht so, also... Wir hätten nie gedacht, dass das draus wird, was draus geworden ist. Man weiß es manchmal im Leben nicht. Und so ist es ja eigentlich am schönsten.
Ja, das ist schön. Ja, das stimmt. Der Satz ist toll. Man muss halt auch immer warten, was kommt. Es kommt, was kommen muss. Oder wie heißt es? Es kütt, wie es kütt, sagen die immer in der Ecke.
Es ist, wie es ist.
Genau.
Und es kütt, wie es kütt. Ja, ich habe jetzt auch irgendwie, Einstein hat doch, glaube ich, irgendwie gesagt, man soll das Leben wie eine Überraschung und nicht wie eine Achterbahn? Oder irgendwas war doch da, ne?
Er hat auch gesagt, das Schönste, was man im Leben entdecken kann, ist das Geheimnisvolle.
Das Schönste, was man... Ja? Mhm. Ich meine, er war ja ein alter Schwerenöter, ne?
Ja, ja.
Also ich habe eine Biografie von ihm hier, die hatte ich auch schon angefangen. Ich glaube, und da sind wir auch wieder bei Menschen mit einem sehr hohen IQ, dass das Soziale da... Man kann halt nicht alles können, weißt du? Und ich glaube, er war so sozial gesehen, also ganz bestimmt kein einfacher Mensch.
Ja, das glaube ich auch. Aber es sind ja so viele berühmte Persönlichkeiten, die auch in ihrem Metier sehr gut waren und dann menschlich, aber nicht so wirklich. Ne? Rilke, dem wird ja auch nachgesagt, dass er nicht wirklich sehr sozial gewesen sein soll.
Ja, ist das so? Mhm.
Habe ich letztens in irgendeinem Artikel gelesen.
Okay, das wusste ich nicht, Schnurr. Ich meine...
Übrigens mein Lieblingsschriftsteller.
Ja, von dem kenne ich nur Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Es ist doch Rainer-Maria Rilke. Ja. Oder hat der nicht auch Frühling lässt sein blaues Band? War das nicht auch ein Rilke-Gedicht?
Ja.
Genau. Das mussten wir in der Grundschule auch lernen. Ja, also ich habe auch über John F. Kennedy zum Beispiel vieles gelesen, weil er mich interessiert hat als charismatische Persönlichkeit. Und der war ja zum Beispiel Frauen gegenüber auch ganz, ganz schwierig und hat seine Mutter verabscheut und schlecht über die gesprochen. Und also ich sag mal, ich habe ihn anders gesehen nach der Biografie. Ja, aber ich liebe sowas über so Menschen. Ich meine, das, was man da lässt, sind ja Erinnerungen. Und es gibt nicht so viele Menschen, die also Generationen danach noch im Gedächtnis geblieben sind, weißt du? Es gibt so einige ikonische Leute, ich sag mal so von den alten Griechen bis heute. Aber oft sagt man doch auch, dass zwei Generationen nach dir sich keiner mehr an dich erinnern wird. Da finde ich das schon ziemlich cool, wenn man dann so Jahrhunderte bis Jahrtausende trotzdem irgendwie immer wieder im Gespräch ist, dass man so einen Fußabdruck hier hinterlassen hat, das finde ich schon toll. Wen würdest du denn an deinen, wenn du jetzt Leute aus der Geschichte einladen könntest, Anzahl ist jetzt egal, hast du so ein paar Persönlichkeiten aus der Geschichte, die du an deinen Tisch einladen würdest, Schnur?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir Audrey Hepburn einladen. Ich würde mir Rilke einladen. Ich würde mir Schiller auch einladen. Mozart würde ich auch gern treffen. Ja, wen noch? Ich würde mir Adolf Hitler einladen, aber nur um ihn nochmal zu erschießen. Ja, doch. Also mir fallen bestimmt noch ein paar mehr ein, aber das sind jetzt so, die mir spontan einfallen. Und aus meiner eigenen Vergangenheit auch. Ich würde gerne wissen, wer aus meiner Familie, ich würde ja gern jemanden treffen aus meiner Familienstammbaumliste, der vor 200 Jahren gelebt hat, einer der vor 400, einer der vor 600. Ich würde gern so ein Ahnentreffen machen.
Das ist cool, Schnurre. Das fände ich auch spannend.
Mit denen würde ich gerne mal frühstücken.
Ja, das ist cool. Also ich würde, glaube ich, Casanova gerne einladen. Es würde mich interessieren, was da dran ist an den Gerüchten. Also die Dinnerparty würde ich natürlich mit meinem Freund geben. Der wäre natürlich auch dabei. Ja, John F. Kennedy würde ich einladen. Helmut Schmidt würde ich gerne einladen. Helmut Kohl würde ich gerne einladen. Angela Merkel. Brigitte Bardot. Uschi Obermeier. Ich glaube, da hätten wir schon mal eine ganz witzige Truppe zusammen. Einstein würde ich so als kleinen Nerd auf jeden Fall auch gerne dabei haben wollen. Und der war ja auch, der hat ja tatsächlich auch zugegeben, ne, dass er mal ein Medium getroffen hat auf irgendeiner Party und dass er vorher nicht an sowas geglaubt hat, aber sie hat ihn so beeindruckt, dass er danach für die Idee offen war, für das Übersinnliche. Also das fände ich total spannend, ja. Und dann würde ich auch die Marie Lenormand einladen. Schnur, weißt du, die Karten, die wir immer legen. Sie war doch am französischen Königshof, war sie doch die Wahrsagerin, richtig?
Ja, für irgendeine Königin oder was für eine Geliebte von dem König, ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht, auf jeden Fall. So eine würde ich auch gerne dabei haben. Goethe würde ich vielleicht mit einladen, auch wenn der ja, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich den verstehen würde. Ich glaube, der hat Hessisch gesprochen, ne? Hessisch. Meine ich. Also da würden mir bestimmt auch noch ein paar Leute einfallen, aber ich glaube, da hätten wir schon mal eine sehr interessante Runde. Jesus würde ich einladen. Es würde mich interessieren, ob der wirklich so ein Hippie war. Ich glaube, Jesus wäre heute Barista in irgendeinem Fairtrade-Kaffeegeschäft.
Oder Friseur.
Mit Birkenstock, weißt du, so ein Rainer Langhans-Outfit an, weißt du, so ein Ziegenbärtchen und so ein Dutt hinten.
Ja.
Aber so ein ganz freundlicher Surfer-Typ, weißt du, da der ja auch der Sohn vom lieben Gott ist, lassen die Haie den beim Surfen in Ruhe. Ja, weiß ich nicht, das würde mich wirklich interessieren. So Marilyn Monroe zum Beispiel, weiß ich nicht, würde ich, glaube ich, zum Beispiel nicht einladen, weil ich denke, sie war eigentlich eine ganz traurige, arme Person.
Aber dein Tisch ist schon sehr politiklastig auch, ne?
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, Worte sind ja mein Ding und ich meine, das ist das, was man als Politiker hat, ne? Ausstrahlung und Worte. Deshalb, warum nicht von den Besten lernen?
Ja, ich sehe dich ja auch in der Politik.
Ja, Schnur, ich glaube, da ist unsere Stadt zu spießig für. Nicht böse gemeint. Ich glaube, da wäre ich hier nicht am richtigen Fleck. Aber zum Beispiel in Köln, weißt du? Na, da bin ich auch nicht so. Ich glaube, in Köln muss man wirklich da auch aufgewachsen sein. Die Stadt wirklich kennen und lieben. Dann sagen wir Düsseldorf, weil das ja nun mal meine Heimatstadt ist. Könnte ich mir schon vorstellen, aber ich weiß nicht, das ist halt viel. Ja doch, das könnte ich. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich auf diese ganze Heuchelei und so und Bussi-Bussi, aber ich glaube, das könnte ich gut.
Würdest du eine eigene Partei gründen und wenn ja, welchen Namen hätte die?
Eigene, oh, das finde ich immer ganz schwierig, weil ich finde schon, ich würde die jetzt nicht zum Beispiel Blumenpartei nennen, auch wenn ich finde, dass das, weißt du, auch wenn mich das beschreibt. Aber zum Beispiel die Sarah Wagenknecht-Partei, die hat dann direkt so ein bisschen was Alice Schwarzer-mäßiges, weißt du? Ja. Wenn du das selber benennst, ist schwierig. Ich bin auch, glaube ich, noch zu jung. Meine Freundin Simone hat mir zum Beispiel gesagt, die ist genau 10 Jahre auch älter als ich und die hat gesagt, dass es bei ihr in der Firma auch nochmal ein ganz anderes Standing war, als sie in meinem Alter war, versus wie es jetzt ist, obwohl sie sich als Mensch in dem Sinne so in ihrer Arbeitsweise nicht verändert hat. Ich glaube, du brauchst ein gewisses Alter, um respektiert zu werden. Es ist so. Also Kennedy war ja zum Beispiel in seinen 40ern, als er sich für diesen Wahlkampf hat pushen lassen von seinem Vater. Und da haben die Kritiker gesagt, er ist zu jung, obwohl der ein verdienter Kriegsheld war.
Okay, krass. Wie alt war der denn?
Ich meine, der war 47, 48. Und er war ja auch chronisch krank. Er hat oft ganz, ganz starke Schmerzen gehabt und musste wirklich gespritzt werden und auf Krücken bis kurz vors Rednerpult laufen, um dann da zu stehen, als wenn nichts wäre. Der hatte, glaube ich, auch Morbus Crohn. Also der war wirklich sein Leben lang schwer krank und das, was er da so verkörpert hat, das war ja eigentlich so von diesem gesunden Vitalen her überhaupt. Ja, also mich hat das wirklich sehr interessiert. Ich habe viel darüber gelesen. Deshalb, wenn ich jetzt eine eigene Partei gründen würde, dann würde ich dir die Bussi-Partei nennen. Weißt du, Küsschen ja. Rechts, Küsschen links. Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde keine eigene Partei gründen. Ich würde bestimmt irgendwo ein Plätzchen finden bei einer etablierten Partei. Ich glaube, das Ding ist halt auch, wenn du sowas Eigenes gründest, wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht, musst du ja schon vorher dir eine Plattform aufgebaut haben. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Wenn du da jetzt als kompletter Newcomer, weißt du, so Piratenpartei-mäßig, das hat immer so ein bisschen so einen Schwurbeltouch, weißt du? So wie die Corona-Gegnerpartei oder die Corona-Leugner. Das ist so schwurbelmäßig. Ich glaube, die Leute nehmen es ernster. Wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel, die Merkel-Maus, die würde jetzt eine eigene Partei gründen, ich glaube, das wäre super erfolgreich.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Also ich sehe mich da mehr so, weißt du, als Journalistin tätig, so mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Instagram und mit einer Seite voller Inhalte. Und wenig nackte Haut.
Also meine würde entweder Humanistische Friedenspartei heißen oder Partei der freien Erde.
Schnurre, da sind wir wieder. Da kannst du auch die Partei der freien Klozugänge nennen.
Nein, aber Humanistische Friedenspartei finde ich jetzt ganz besonders gut. Weißt du, wo mir das eingefallen ist?
Warum?
Das ist mir auf dem Klo eingefallen.
Nee, auch Schnurre.
Also als ich so wieder mal so ein Gedankenspiel hatte. So, wie ich meine Partei nennen würde.
Ach, miau, miau. Ja, also, da sind wir wieder dabei, ne? Also, ich war auch gestern, war ich auf einem Geburtstag eingeladen, ne? Wo es so ganz anders zugeht als in meinem Haushalt. Aber das sind halt ganz, ganz liebe Menschen. Aber da bin ich zum Beispiel so, dass das akzeptiere ich dann auch für einen Nachmittag. Aber jetzt eine Partei zu gründen, die es fördert, dass ich ständig außerhalb meiner Häuschenzone bin, weiß ich nicht.
Ja, die Humanistische Friedenspartei beinhaltet ja viel mehr als das. Aber wo du gerade von deinen Freundinnen sprichst, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht. Du bist eine der wenigen Freunde in meinem Freundeskreis, wo ich sagen kann, Ihre Freundinnen sind ein bunter Blumenstrauß an Persönlichkeiten und Unterschieden. Du hast keine Freundin in deinem Freundeskreis, die genauso ist wie du.
Das stimmt.
Wo man ja immer sagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Nee, du hast wirklich aus den verschiedensten Bereichen Freunde und Bekannte und...
Das stimmt absolut, Schnur.
Keine einzige ist so wie du.
Das ist wie mein historischer Tisch, die sind alle anders.
Ja,
stimmt. Ja, hast du vollkommen recht, Schnur. Ich weiß auch nicht, aber das hat sich ja alles aus bestimmten Lebensphasen ergeben. Meine Freundin Chrissy, die kenne ich, weil wir zusammen beim Pferdeturnier in Aachen gearbeitet haben, neben unserer Uni, und dann haben wir nie den Kontakt verloren. Dann du warst ja durch die Nachbarschaft und meine erste richtige Mama-Freundin. Dann habe ich noch meine andere Freundin, Dominika, die ich auch durch Niki kennengelernt habe. Genau, Simone habe ich durch die Arbeit kennengelernt, meinen ersten festen Job. Ja, also Unizeit, Arbeit, Mama sein, das ist so, ja.
Und verrückt.
Ja, finde ich richtig schön, und trotzdem, ihr nehmt mich ja alle mit meinen Verrücktheiten und allem so, wie ich bin, und andersrum ist das für mich genauso.
Vielleicht laden wir mal einen hierher zum Gespräch ein. Dann machen wir mal so eine Dreierrunde.
Ich würde die wirklich alle unheimlich gern einladen. Ich glaube, dass die schüchtern sind, aber wir kriegen die schon aufgetaut.
Ja, das glaube ich auch.
Also die hätten ja auch einfach so interessante andere Blickwinkel nochmal aufs Leben, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, ich werde da mal Vorarbeit leisten. Das ist cool, Schnur.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe mir auch was überlegt für unsere 20. Folge. Dann dürfen unsere Hörer uns Fragen stellen.
Oh ja, das finde ich gut.
Die wir beantworten.
Das finde ich gut.
Verrücktesten und quirligsten Fragen zu beantworten wir dann.
Ja, gute Idee, das machen wir. Schnurre, ich will zum Abschluss noch wissen, haben wir jetzt eigentlich jemals über meine brennende Frage gesprochen, ob, wenn man sich einfrieren lassen würde und in 100 Jahren aufgeweckt werden würde, ob dann da jemand zu Hause wäre? Haben wir das jetzt hier eigentlich mal thematisiert oder nerv ich immer nur meinen Pinguin mit der Frage?
Also ich weiß nicht, ob dann noch jemand zu Hause sitzen würde.
Aber wir haben darüber doch hier noch nicht gesprochen, ne?
Das weiß ich gar nicht. Wir reden so.
Ich erinnere mich auch nicht, Schnur. Ich habe mir unsere Folgen ja alle einmal angehört, um den Text dazu zu schreiben im Nachhinein. Aber ich meine, nein. Ich will das jetzt wissen. Es gibt ja so ein Start-up in Berlin, ne? Das haben ja die Kaulitz-Brüder letztes Jahr erzählt. So bin ich drauf gekommen. Und die lassen Menschen einfrieren, also sobald da, ne, der Herzschlag aus ist, und dann hoffen diese Leute, dass die irgendwann, wenn die Technik soweit ist, wieder aufgeweckt werden. Und ich denke, dass wenn man daran glaubt, eine Seele zu haben, dann ist ja der Körper nur das Fahrzeug, mit dem die Seele durchs Leben reist. Und wenn das Leben zu Ende ist, end of the road, du hast geparkt und das Auto ist einfach ein Totalschaden, dann sucht sich die Seele erstmal ein schönes Plätzchen zum Ausruhen und gegebenenfalls ein neues Auto. Aber die bleibt doch nicht in dem alten Auto sitzen, oder?
Nee, das glaube ich auch nicht.
Ja, aber das heißt doch, dass Leute, die sich einfrieren lassen, müssen ja daran glauben, dass man keine Seele hat. Oder? Ist das der Umkehrschluss?
Oder dass die mit eingefroren wird.
Ich denke mir halt, das ist ja wirklich ein ultra wissenschaftlich pragmatischer Ansatz. Und ich denke, dass wenn man so das Leben sieht, dann kann man doch nicht an eine Seele glauben.
Würdest du dich denn einfrieren lassen?
Nee, ich bin mir sicher, da ist keiner mehr zu Hause, wenn man mich aufweckt. Abgesehen davon, dass ihr dann ja alle gar nicht mehr da seid und ich euch ja erstmal neu finden müsste im nächsten Leben. Das würde ich auf gar keinen Fall machen.
Ich auch nicht. Ich hätte auch viel zu viel Angst. Wer weiß, was da mit meinem Körper gemacht wird. Ich kann mich nicht wehren. So eine Hilflosigkeit ist ja gar nichts für mich.
Ich habe mir auch inzwischen tatsächlich überlegt, das ist jetzt wieder Realismus, dass ich, glaube ich, nicht verbrannt werden wollen würde.
Okay, warum nicht?
Ich weiß nicht, weil ich mich ja jetzt wirklich angefangen habe, gut um mein Fahrzeug zu kümmern, also um meinen Körper. Und ich will ihn bis zum Schluss wertschätzen und möchte ihn dann nicht einfach so in eine Verbrennungsanlage geben. Ich weiß, dass dann die Natur natürlich ihren Lauf nimmt, habe ich mich auch schon drüber informiert. Aber ich glaube, das fände ich trotzdem irgendwie schöner. Ich meine, also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, mir ist es egal und da bin ich dann eh nicht mehr da. Aber irgendwie, also wenn ich jetzt zum Beispiel, da kann ich auch nicht lange drüber sprechen, wenn jetzt meinen Liebsten was passieren würde, dann fände ich es schon wichtig, so einen Platz zu haben, wo ich diese kleine Stelle pflegen kann und zur Ruhe kommen und irgendwie noch so ein bisschen, weißt du, mit den Feen sprechen. Ich fände das schon schön. Ich wollte jetzt gar nicht am Ende was so Trauriges und Morbides anfangen.
Du weißt ja, dass mich das Thema triggert. Deswegen, meine Was-wäre-wenn-Frage. Meine Was-wäre-wenn-Frage. Was wäre, wenn du morgen aufwachst und dein Haus steht nicht mehr und du liegst nur in deinem Bett? Was würdest du als erstes machen?
Hör mal, Schnur, da fand ich mein Thema vorher schöner.
Haus weg, wen würdest du anrufen? Wo würdest du hingehen? Was wäre so der erste Schritt?
Oh Gott, wer erfüllt meine hygienischen Standards? Würde ich in ein Hotel ziehen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich habe ja keine Familie. Bei euch sind schon 4 Leute in 3 Zimmern.
Ja, leider.
Schnur, ich, also ganz ehrlich, ich würde in ein Hotel gehen.
Ja.
Und dann, ja, würde ich ausgezahlt werden oder was?
Ja, natürlich kriegst du das Geld für dein Haus.
Okay, dann würde ich mich darauf verlassen, dass meinem Freund eine gute Lösung zeitnah einfällt.
Du wärst auf jeden Fall nicht obdachlos.
Nein, ich wäre natürlich also sehr traurig, weil ja hier viel, viel Liebe drin steckt. Und das einfach, das finde ich aber auch, Schnur, ich will dich jetzt gleich dieselbe Frage natürlich auch fragen, aber man merkt doch auch wirklich, wie so ein Platz die eigene Energie, also damit aufgeladen ist, ne?
Ja, finde ich auch.
Also ich finde wirklich, selbst wenn man nicht an die Seele, Energie und Wuhu glaubt, muss man doch trotzdem spüren, wenn zum Beispiel jemand im Urlaub ist oder war und man kommt dann zurück, da fehlt doch wirklich was.
Definitiv. Ich finde auch, das merkt man auch zum Beispiel an den Gerüchen, die in dem Haus und in der Wohnung bleiben. Also da, das ist ja schon ein Beweis dafür, dass ein Teil der eigenen Energie an dem Ort haftet, an dem man lebt.
Ja, oder auch Energie zum Beispiel, als ich noch geraucht habe und wenn ich mich dann mal mit dem Pinguin gestritten habe, hat das halt oft draußen stattgefunden. Ne? Gerade so im Sommer, wenn ich dann auf der Terrasse sitze und wir uns dann da gefetzt haben und mit den Flügeln geschlagen, dann habe ich wirklich gemerkt, wenn dann die Situation vorbei war, dass das super wichtig für mich war, dann aufzustehen und wirklich dann mal aus dieser Energiewolke wegzugehen. Deshalb sagt man ja auch, dass man sich zum Beispiel abends duschen soll, um so die Energie vom Tag so abzuwaschen. Ich glaube wirklich, dass das so ist und das fühlt sich ja auch wirklich sehr gut an.
Ja, wobei ich eher so die Morgenduscherin bin, muss ich sagen.
Ja, das ist der Pinguin auch. Das wäre für mich also eine Foltermethode. Ich will nicht morgens nass gemacht werden.
Clean
in den Tag. Das finde ich ganz schlimm. Oh Gott, nee. Also wenn ich 2 Stunden wach bin, okay. Aber das Problem ist doch, du kommst aus dem kuscheligen Bett. Ja? Dann willst du doch nicht was Kaltes, Nasses oder kriege ich direkt Gänsehaut. So, das heißt, du machst die Dusche schön warm. Da wird man aber nicht wach. Nee, also das ist für mich eine Foltermethode. Das kann ich gar nicht. Ich wasche morgens alle wichtigen Stellen, werden sorgfältig gewaschen, aber ich möchte nicht morgens nass gespritzt werden. Da wird für mich der ganze Tag im Eimer sein.
Echt?
Ja.
So schlimm. Das
ist für mich ein Albtraum. Ich werde sowieso nicht gerne nass. Ich bin ein Luftzeichen. Ich mag das nicht. Ich gehe gerne schwimmen, aber ich möchte nicht morgens nass gemacht werden. Das finde ich richtig demütigend. Nee, das will ich nicht. Nein.
Krass.
Es gibt ja so.
Es gibt ja so fiese Menschen, die, wenn jemand nicht aufsteht, den nassen Waschlappen ins Gesicht klatschen.
Ja, das, dann wäre die Freundschaft für mich beendet. Also auch jedem, alles, was so im Gesicht ist, ne, ins Gesicht schlagen, klatschen, nass machen, irgendwas reinmalen, bin ich raus. Ich könnte auch keine fremden Menschen schminken. Ich finde, das Gesicht ist eine ganz, ganz, auch wenn man es jedem zeigt, ganz empfindliche Intimzone. Und ein Gesicht kann ja auch, ich sag mal, ganz ungepflegt sein oder selbst wenn es gepflegt ist. Nee, ich finde das so intim, jemandem ins Gesicht zu fassen, das würde ich nicht wollen.
Ich bin mal aufgewacht, bei einer Party eingeschlafen, aufgewacht, ins Bad getrottet und sehe mich so im Spiegel. Und dann haben die mich angemalt wie so eine Katze.
Ach, echt? Ach, Schnurre, wie süß. Das ist ja niedlich. Oh.
Da sah ich mich im Spiegel als Katze. Ich war froh, manch andere hätte mir vielleicht einen Pimmel ins Gesicht gemalt, ne? Da war es so ein Katzengesicht. Aber ja.
Das ist ja süß. Wir verkleiden uns demnächst als Edding-Gesichter. Oh, warte, der Fuchs steht an der Tür. Ich komme sofort, Schnur. Moment. Da bin ich wieder, Schnurre. Mein Kind ist nach Hause gekommen. Schnur?
Ja, ich bin
Ach, du bist noch da. Okay. Da bin ich wieder. Ja, das ist ja total krass. Das ist mir noch nie passiert, dass mich jemand auf einer Party angemalt hat.
Früher hat man bei uns immer gesagt, wer abkackt, wird angemalt.
Oh nein, Schnurre! Ja,
ich bin noch nicht mal eingeschlafen, weil ich zu viel Alkohol oder so getrunken habe, sondern ich war einfach nur müde, weil ich von der Arbeit zu dieser Party gefahren bin und dann bin ich wirklich eingeschlafen und dann...
Ja. Und als Katze wieder aufgewacht. Ja. Und deshalb heißt die Mama heute Schnurrekatz.
Ja, genau.
Oh, I became Schnurrekat.
Ja, ich wünsche dir für nachher auf jeden Fall einen ruhigen Zahnarzttermin, einen schmerzfreien.
Ja, danke schön, Kätzchen. Ich werde dir berichten, wie es gewesen ist.
Ja. Auf mich wartet es ja nächste Woche.
Ja.
Alles so gut. Dann, was sagen wir? Ciao, miau.
Ciao, miau. Bis nächste Woche.
Nächste Woche.